SWR 2 Zeitgenossen.
Sie ist provokant, frech und frei und eine Vollblutmusikerin am Klavier mit Hammond-Orgel und Gitarre. Sie ist Liedermacherin, Komponistin, Musical-Queen und Komikerin. Und sie steht seit ihrem 15. Lebensjahr auf der Bühne. Ariane Müller aus Ulm. Und als eine Hälfte des weiblichen Comedy-Duos Suchtpotenzial räumt sie Kabarettpreise ab. Prix Pantheon, Tuttlinger Krähe etwa und 2020 war es der begehrte deutsche Kleinkunstpreis in der Sparte Chanson. Jetzt gibt's den Bayerischen Preis obendrauf, Verleihung in München im November. Rückenwind also für die neue Tournee nach anderthalb Jahren Corona-Pause. Glück, dass ich Ariane Müller zwischen zwei Gigs zu Gast in SWR 2 Zeitgenossen begrüßen darf. Herzlich willkommen im Studio.
Hallo, ich freue mich, Dankeschön.
39 Konzerte in 3 Monaten quer durch die Republik, vom Schwarzwald bis an die Ostsee, von Magdeburg bis Essen. Sehr sportlich, oder?
Ja, ist auch sportlich. Vor allem, weil natürlich die Herbsttournee jetzt nicht mehr so dem normalen Routing entspricht, weil alles verschoben wurde hin und her und dann plötzlich fährt man halt wirklich zickzack durch die Republik und schauen wir mal, wie das so wird.
Start der Tournee war heute vor einem Monat in Koblenz. Wie war denn dein Gefühl bei diesem ersten Konzert nach der Zwangspause? Wir erlauben uns heute übrigens das vertraulichere Du, weil wir uns als Ulmerin schon sehr lange kennen und ich glaube auch im Musikbusiness ist es eher üblich.
Auf jeden Fall, ja, damit völlig entspannt. Also wir haben im Sommer auch viel gespielt, aber nur Open Air und dann zum ersten Mal wieder im Theater zu sein und das war auch noch komplett ausverkauft, gefüllt. In Rheinland-Pfalz mit einer Regelung, die das auch erlaubt, ohne Maske. Also es war wirklich genau wie früher. Und das war für einen kurzen Moment tatsächlich irritierend. Aber man hat sich dann sehr schnell wieder dran gewöhnt. Es war einfach dann ein super Abend.
Wieso irritierend?
Ja, man war einfach lange nicht mehr in einem richtig gefüllten Theater mit richtig vielen Leuten. Man hat sich ein bisschen gewöhnt an diese Abstände, Masken, Situation oder eben Open Air, alles ganz immer so weitläufig bestuhlt. Also wir haben teilweise gespielt, gefühlt vor einem Fußballplatz mit 300 Leuten drauf. Und die Leute, wie laut sie auch sind, wenn sie mal richtig lachen und applaudieren, man hat's vergessen, man hat's vermisst, aber man hat natürlich sofort wieder, man ist wieder voll dabei.
Es gibt aber auch Konzerte, die wohl nicht so gut laufen wie früher. Die Menschen scheinen zögerlicher. Das Publikum muss in Baden-Württemberg ja auch am Platz Maske tragen. Macht sich das irgendwie bemerkbar trotz allem?
Ja, sicher. Also die Leute sind natürlich gehemmter, nicht so laut. Es braucht ein bisschen länger, bis sie lockerer werden. Was man schon merkt, wenn die Leute zum Beispiel in Baden-Württemberg da essen dürfen, dann gilt keine Maskenpflicht. Und die sind dann schon viel lockerer drauf, können dann den Abend genießen. Und das merkt man schon auch an den Reaktionen.
Hinzu kommt ja eure musikalische Fernbeziehung Ulm-Berlin. Deine Partnerin Julia Gámez-Martin lebt ja in der Hauptstadt, gut 600 Kilometer entfernt. Wie klappen da die Proben und die Absprachen?
Proben müssen wir zum Glück nicht. Also wenn wir die Show spielen, dann proben wir nicht. Es geht ja gar nicht. Wir treffen uns dann nur zu den Konzerten. Soundcheck muss reichen. Aber wenn wir natürlich was Neues planen, neues Programm, neue Songs, dann müssen wir uns natürlich wirklich Zeit nehmen und uns an einem Ort verabreden. Wir sind auch mal nach Malaga ins Haus von Julias Vater gefahren und konnten dann da wirklich an einem neuen Programm arbeiten. Aber klar, praktisch ist anders, aber es hat sich halt so ergeben und hat natürlich ein bisschen den Vorteil, dass wir sowohl in Berlin als auch in Ulm im Süden haben wir beides mal Heimvorteil. Wir spielen in beiden Städten sehr groß und haben natürlich da auch jeweils eine Wohnung, wo wir dann von dort aus mit dem Auto gut rumfahren können. Also es hat auch Vorteile.
Klingt alles perfekt, aber es gibt ja auch Musiker, Kolleginnen und Kollegen, die sprechen von einer Corona-Depression, die sie erst überwinden mussten. Wie ist es dir gelungen, diese Zeit seelisch auch auszuhalten?
Ja, tatsächlich habe ich mich auch in Projekte einfach gestürzt. Also im ersten Lockdown habe ich sofort auch angenommen, das Angebot im Hoftheater zu moderieren, so eine wöchentliche Streamshow. So konnte ich dann einmal die Woche aufs Land fahren. Das ist ein Hoftheater mit Tieren. Und ich habe im zweiten Lockdown, der, muss man sagen, noch viel krasser war, weil es natürlich der ganze Winter und es war wahnsinnig zermürbend. Da habe ich mich in die Welt von Tony Tortellini, wir haben eine Sitcom gedreht mit Comedy-Kollegen, da habe ich mich in dieses Drehbuch reinverkopft, im Studio eingeschlossen und einfach die Welt draußen ausgeblendet. Und das hat für mich gut funktioniert. Ich war zwar hinterher auch sehr überarbeitet, aber wenigstens nicht depressiv oder, ich sag mal, Ich bin nicht zum Wutbürger geworden, sondern habe meinen Comedy-Kram gemacht.
Ja, die Gelegenheit, Toni Tortellini selbst zu produzieren, ist sozusagen in der Corona-Pause entstanden. Die Story: Ein Jongleur aus Las Vegas kommt wegen Corona in seine schwäbische Heimat zurück, um seine Mutter zu besuchen, die allerdings unter mysteriösen Umständen verschwunden ist. Wie bist du auf diese verrückte Idee gekommen?
Keine Ahnung, es hing natürlich viel an den Darstellern. Wir haben natürlich gesehen, dass viele Komiker Zeit haben, dass das Theater leer steht. Und der Gedanke mit Uli Böttcher, dem Besitzer des Hoftheaters und selbst Kabarettist, war halt, was können wir machen? Und dann wurden eben die Komiker-Kollegen, wo wir einfach wussten, sie haben jetzt auch gerade Zeit, die kennen wir gut, die haben wir eingeladen. Und dann waren wir nachher 10 Komikerinnen und Komiker, kleines Technikteam, und da haben wir in Quarantäne eine Woche lang da gedreht. Es ist total schräg geworden und super trashig, und die ersten Folgen, die haken auch noch so ein bisschen technisch, aber hinten raus sind wir dann richtig gut geworden, und ich habe einen kompletten Soundtrack hinterher gebastelt im Studio, und es war eine tolle Erfahrung, es hat richtig Spaß gemacht und war natürlich so eine Flucht aus diesem, ja, aus diesem Irrsinn auch, keine Ahnung, Ausgangssperre, 20 Uhr für einen Künstler, der so wie ich eigentlich um 20 Uhr auf die Bühne geht und dann geht's erst los, war natürlich eine absurde Welt, das muss man erstmal verkraften. Da hilft nur Comedy.
Also Humor hilft. Diese 6-teilige Serie ist im September, Mitte September gestartet, die 6 Folgen. Das war in Ulm. Wie läuft das denn mit diesem Streaming? Das ist ja ein Bezahlformat. Wird das denn gut angenommen?
Die aktuellen Zahlen habe ich da gar nicht zur Verfügung, aber darum geht es im Grunde auch nicht. Also wir haben jetzt mit einem Crowdfunding gemacht, und alle die Leute, die da quasi uns geholfen haben, die haben es alle gesehen. Wir hatten 3-mal Lives gezeigt mit einem sehr guten Feedback. Auf tonitortellini.de kann man mal drauf gucken, auch den Trailer gucken, und es ist ein Riesenspaß, der für uns sehr erfolgreich war, dadurch, dass eigentlich alle Beteiligten hinterher happy waren.
Wie hast du denn überhaupt finanziell diese Krise überstanden als Freiberuflerin?
Natürlich war die ganze Krise schon finanziell eine Herausforderung, wenn man so wie ich hauptsächlich von Live-Gagen lebt. Und da ist natürlich von einem Tag auf den anderen alles abgesagt. Aber ich muss auch sagen, für uns gerade von Suchtpotenzial ist relativ glimpflich abgelaufen, weil wir sind ein sehr flexibles Duo. Das heißt, wir haben diese Sommerlücken, wo dann plötzlich Öffnungen und Open Air möglich waren. Da haben ja sehr viele Theater spontan Open Airs aus dem Boden gestampft. Da hat man uns sehr oft angefragt. So immer zwischen den Lockdowns quasi sind wir voll in die Lücke gegangen und konnten zusätzlich uns in den Lockdowns so mit Wunschkonzerten, Streamgeschichten und tatsächlich auch einigen TV-Sachen dann ganz gut über Wasser halten. Für uns ist es nicht so desaströs wie für manch andere Kollegen. Man hört natürlich schon gerade die Leute aus dem, ich sag mal, Party-, Band-, DJ-Bereich, die da nicht so viel Alternativen haben, die stehen vor dem Nichts.
Diese Wunschkonzerte aus dem Ulmer Roxy, aus der Kulturhalle, die musstet ihr ja ohne Publikum spielen. War das für jemanden wie dich, die doch sehr eng im Kontakt ist, schwierig?
Ja, es ist total schwierig und auch total gewöhnungsbedürftig, vor allem wenn man wirklich in dem Song ist, man vergisst es dann ja auch irgendwann und man ballert so richtig und Bohemian Rhapsody und der letzte Ton und man denkt, wow, richtig gut gerockt, und dann kommt halt nichts so und dann schaut man sich um und ach ja, stimmt ja, es ist ja Lockdown, da ist ja niemand. Dann schaut man auf den Bildschirm, Daumen rauf, Herzchen, Herzchen, und checkt, okay, das ist dieser virtuelle Applaus. Aber am Anfang ist es wirklich verstörend. Irgendwann wieder echtes Publikum, dass man richtig erschrocken ist, so, oh okay, wow, stimmt ja, die ist ja laut. Die schreien.
Also jetzt könnt ihr auch wieder vom Applaus leben.
Ja, es ist sehr wohltuend. Ich brauche es schon. Es steckt mir in den Knochen.
In dieser Zeit ist auch ein Lied entstanden, systemrelevant. Ich glaube, ihr bringt das jetzt auch oft auf die Bühne bei der Tournee. Da klingt ja schon Frust durch, dass die Kultur eben nicht diesen Stellenwert hat. Kränkt das die Seele der Musikerin Ariane Müller?
Ja klar, und der Song handelt ja auch natürlich in der überspitzten Form davon, wie beleidigt wir waren. Und klar, es ist auch selbstironisch, dass wir dann anfangen zu weinen auf der Bühne. Aber wir spielen den Song zum Beispiel gerade wirklich immer am Anfang der Show. Und ich meine das auch tatsächlich ganz ernst, dieses Trauma so ein bisschen abzuarbeiten mit dem Publikum. Wir machen diesen Song, Lockdown war krass. So, ich weiß noch, dass ich den tatsächlich im ersten Lockdown, gleich in der ersten oder zweiten Woche, habe ich den für diese Streamshow in Beinfurt erstmal alleine gemacht. Und es war wirklich diese dieses Beleidigtsein, dass ich nicht systemrelevant bin und ich deswegen keinen Notbetreuungs-Kita-Platz bekomme, hat mich schon beschäftigt. Und dann habe ich mit meinem Nachbarn, der ist auch am Theater, wir waren dann die Einzigen in der Straße, die auf alle Kinder aufpassen mussten und die ganzen Ärzte und so, die sind dann alle arbeiten. Da dachte ich mir auch so, unwichtig. Es ist kein schönes Gefühl.
Diese Zeit scheint jetzt aber vorbei. Aktuell wieder unterwegs mit Julia Garmes-Martin als Duo Suchtpotenzial. Provokant, böse und weiblich. Sie rocken entlang der Gürtellinie, titelt jüngst die Badische Zeitung. Fazit der Kritik: ein wenig obszön, aber schön. Eure Zoten sind nicht eben ladylike. Warum diese Provokation?
Es ist jetzt nicht so eine Strategie von uns, sondern tatsächlich geben wir eigentlich unserem eigenen Humor-Level nach und machen einfach, worauf wir Bock haben, dass das so vielen Leuten auch missfällt und dass die das so krass finden, wundert uns tatsächlich immer wieder. Es gibt ja eben auch sehr viele Leute, die das völlig normal finden und lustig und hingehen, aber manche verstören wir tatsächlich mit unserer etwas derberen Art, wo ich mir tatsächlich oft denke, also schaut mal bitte, was männliche Kollegen auf Kabarettbühnen und Musikbühnen machen. Ich finde, was wir machen, ist umgangssprachlich, es ist mal ein bisschen derber, aber Comedy und Musik muss ja auch direkt sein. Also ich finde es nicht so krass, wie manch einer schreibt. Und unsere Fans auch nicht, aber es ist vielleicht auch eine Generationenfrage, also und ja, eine Typfrage. Also es kann schon sein, wenn wir auf einer Schweizer Kleinkunstbühne vor einem Ü70-Publikum spielen, dass die etwas verstört sind. Aber wenn wir in Berlin irgendwo auftreten, ist das völlig normal. Oder auch in Ulm im Roxy, da beschwert sich keiner.
Du bist bekennende Biertrinkerin. Dazu gibt es sogar einen Bierdosen-Song mit Video. Ist es dir Lust, ein Rollenklischee zu brechen? Ist es ein Running Gag? Oder trinkt Ariane Müller auch privat lieber Bier?
Tatsächlich trinke ich lieber Bier und auch Julia und auch, genau, da sagt man dann, wow, welch feministisches Rollenbild. Und ich sage, nein, uns schmeckt wirklich Bier besser. Und das ist das Witzige dran, dass wir teilweise wirklich für Sachen abgefeiert werden, die einfach nur Zufall sind. Also, oder wir hören wirklich gerne Rockmusik, auch laut. Und ich habe auch schon immer gerne Rockbands gespielt. Wie gesagt, irgendwann kommen dann Journalistinnen und sagen, boah, das ist dann feministisch progressiv und so. Dann denke ich mir, nein, ich trinke dieses Bier und ich spiele gern Gitarre. Muss man einfach vielleicht auch akzeptieren, dass Frauen nicht immer die sanftmütigen Balladenspielerinnen sind, so.
Ihr nutzt es aber auch als Running Gag auf der Bühne.
Ja klar, es ist natürlich ein gutes Sprungbrett. Also wenn man rauskommt und eine Erwartung dann bricht. Und es ist natürlich lustig, wenn wie Julia eine sehr hübsche, süße Frau plötzlich so abröhrt. Das ist natürlich irgendwie überraschend und auch witzig. Oder wenn wir als zwei Frauen uns total verhalten, wir drehen oft da den Spieß um, sagen, hey, der Tontechniker ist aber süß, der provoziert auch mit seinen engen Hosen, der kriegt nachher einen Klaps hinten drauf, irgendwie sowas total Sexistisches umgedreht machen, dann erst, es ist erstens lustig und zweitens fällt es den Leuten echt wie Schuppen von den Augen, wie ständig eigentlich über Frauen geredet wird. Wir geben aber auch zu, dass wir dran Spaß haben, so ein bisschen rumzuprollen. Nicht alle Frauen lieben Prosecco und rosa Kleidchen. Mhm. Ist so.
Ihr nennt euer Programm ja treffenderweise auch sexuelle Belustigung. Es trifft den Nagel auf den Kopf, finde ich. Ihr amüsiert euch auch darüber, den Spieß im Geschlechterkampf umzudrehen. Funktioniert das denn immer, etwa in einem Song, wenn ihr euch als Chefinnen an den Praktikanten heranmacht?
Es funktioniert halt einfach durch dieses Umdrehen zu zeigen, wie absurd die Welt eben ist. Und die Leute hauen sich weg, aber checken natürlich schon auch, okay, das ist eigentlich krass, weil damit merkt man einfach, dass der ganze Sexismus im Grunde hat gar nicht so viel mit Mann und Frau zu tun, sondern es geht halt um Macht. Und wer in der Machtposition sitzt, kann halt irgendwelche Praktikanten auf den Hintern klopfen. Und das kann natürlich auch eine Frau in einer gewissen Machtposition. Und dadurch wird eigentlich schon klar, es geht schon darum, sich irgendwie korrekt zu verhalten. Und auch unser Song genauso scheiße. Ich bin nicht der Meinung, dass Frauen die besseren Menschen sind, aber auch nicht die schlechteren. Eben, es geht darum, dass jeder so leben kann, wie er gern möchte. Und deswegen bin ich auch der Meinung, dass der Feminismus uns alle auch befreit und eben vor allem auch die Männer, die auch in so einem starren Rollenbild drin hängen und müssen immer knallhart sein, viel Geld verdienen. Nein, vielleicht möchte auch so ein Mann mal zu Hause bleiben, sich um seine Kinder kümmern, dann soll er es machen, ohne blöd angelabert zu werden. Und dafür kämpfen wir, dass es einfach okay ist.
Dieser Song heißt Männer, wir sind genauso scheiße wie ihr, fängt sehr derb an und hat dann aber eine überraschende Wendung und wird politisch. Was sind denn deine Forderungen?
Also ich glaube, Frauen können alles, was Männer auch können, nicht besser, nicht schlechter. Jeder sollte einfach nach seinen Talenten leben können. Da werden einem Steine in den Weg gelegt und man wird auch als Frau oft nicht ernst genommen in männerdominierten Branchen und das ist natürlich ärgerlich.
Da geht es ja dann auch um Equal Pay.
Ja klar, da geht es natürlich dann darum, dass man als Frau weniger Geld genau bekommt, dass man irgendwie auch ausgebremst wird, dass ich ständig gefragt werde, wer passt auf deine Kinder auf, wo ich mir denke, ich habe es noch nie erlebt, dass ein Kabarettist nach der Vorstellung gefragt wird, das ist ja jetzt toll, Herr Nuhr, aber wer passt gerade auf ihre Kinder auf? Also bei Männern ist das einfach gar kein Thema. Und ich meine, ich bin Musikerin, ich bin Komponistin, ich habe Musicals geschrieben und Hits und alles. Ich werde niemals von jetzt Musikmagazinen oder nach meinem Songwriting oder so gefragt. Das ist einfach auch so eine Sache, da finde ich, wird man als Frau total ignoriert. Man schaut auf einen Theaterspielplan in einer Kleinkunstbühne und da sind fast nur Männer drauf. Dann denke ich mir auch, warum werden da nicht mehr Frauen eingeladen? Da findet gerade schon so ein Umdenken statt, dass man sagt, wir brauchen auch die Vielfalt. Was ist denn mit den Ladies? Wo sind die Migranten? Gibt es da einfach auch mal ein paar queere Künstler? Können wir mal verschiedene Stimmen auf Bühnen sehen? Und ich glaube, da tut sie schon was.
Du hast ja auch heiße Eisen immer wieder angefasst, auch die MeToo-Debatte. Auch dazu gibt es einen Song. Hast du denn selbst Übergriffe hinter oder auf der Bühne erlebt oder komische Anmachen?
Tatsächlich habe ich selbst nicht, glaube ich, nicht sehr viel an mir erlebt, weil ich aber auch am Theater zum Beispiel ja selbst in der Machtposition war. Ich war von Anfang an musikalische Leiterin, was eine relativ hohe Position ist, gerade im Musical, habe aber sehr viel übergriffiges Verhalten gesehen und auch da ist es genauso. Am Theater gibt es starre Hierarchien, da gibt es Machtstrukturen und wenn man da eben die Praktikantin ist oder die kleine Regieassistentin, ist man halt auch so einem Intendanten oder einem Regisseur da anders ausgeliefert. Das bezieht sich auch nicht nur auf Frauen, auch auf Männer. Da wird teilweise schon sehr nach unten getreten. Und ja, wie gesagt, übergriffiges Verhalten ist Standard am Theater, wirklich. Also das ist auch der Grund, warum wir auch dem Theater den Rücken gekehrt haben. Es gibt einfach viele Leute, die, dann ist das augenzwinkernd und ironisch, aber so dermaßen nach unten treten, das macht dann irgendwann keinen Spaß mehr.
Deine hüftlangen blonden Haare sind ja seit jeher Markenzeichen, ein Geschenk der Natur und ein weibliches Attribut. Zugleich trittst du doch recht robust auf die Bühne und in Erscheinung. In der Badischen Zeitung war jüngst zu lesen von der spottlustigen Tastenlöwin mit der blonden Mähne.
Oha.
Behagen dir solche Etiketten oder nervt's?
Also ich denke gar nicht so viel über meine Frisur nach, wie man vielleicht glaubt. Ich habe tatsächlich von der Natur aus dieses sehr kräftige Haar und hatte da auch einfach immer Spaß dran, die lang wachsen zu lassen. Ich war in meinem Leben noch nie beim Friseur. Ich muss nichts machen. Also ich und auf der Bühne sieht's gut aus, wenn das Licht von hinten kommt. Deswegen denke ich mir immer, passt. Aber manchmal ist es schon sehr übertrieben, wenn Leute nach der Vorstellung mich fragen, ob sie meine Haare anfassen können oder so. Manche machen das auch ohne zu fragen. Das ist dann auf jeden Fall nicht cool. Aber ich finde es witzig, dass ich diese sehr weibliche Frisur habe und dann eben so resolut auftrete. Andersrum könnte ich vielleicht, wenn ich jetzt einen sehr weiblichen Körper hätte mit einer Glatze, würde ich mir dann vielleicht sowas schneiden lassen, weil ich einfach es gut finde, wenn da so Widersprüche sind. Also wenn ich jetzt mit diesen blonden Haaren noch in rosa Kleid auftrete und jetzt, weiß ich nicht, eine schöne Ballade spiele, das wäre mir jetzt dann zum Beispiel schon wieder zu eindimensional. Ich mag so Widersprüche, deswegen passt die Frisur ganz gut zu mir.
Du hast dich selbst mal als männerfreundliche Feministin bezeichnet. Was heißt denn das?
Habe ich das? Ja, was ich so alles gesagt habe. Nee, ich bin ja durchaus... Ich bin einerseits Feministin, aber denke eben auch, dass die Art von Feminismus, die ich sehe und die ich als Vision habe, absolut für Männer positiv ist. Und ich bin auch umgeben von Männern. Ich bin auch in einer Beziehung. Ich habe auch einen Sohn. Ich habe ganz viele männliche Kollegen um mich. Die sind alle völlig entspannte, moderne Typen, die überhaupt kein Problem haben mit, die sind auch alle quasi Feministinnen in dem Sinne. Deswegen ist es männerfreundlich, na klar.
Es gibt auch ein Friedensangebot in einem Song, Ficken für den Frieden, eine ziemlich derbe Übersetzung von Make Love, Not War, mit eingängiger Melodie und live grölt das Publikum wohl oft gerne mit.
Ja, tatsächlich ist das Wort auch eine gewisse Provokation und es war auch nur so ein Gag, dieser ganze Song für so eine Charity-Nummer. Und dann hat tatsächlich, gibt es Versionen auf YouTube, wo es Millionen Klicks drauf gibt und so viele Leute, die sich drüber aufregen, die fiesesten Beleidigungen, dass wir dann eigentlich einen Spaß dran haben, den einfach jetzt zu spielen, weil es auch manche Leute so aufregt. Und ich glaube auch, der musikalisch ist richtig schöne Nummer zum Mitsingen und irgendwie hat sich das zu so einem Kultding entwickelt, dass wir mittlerweile, wir kommen nicht von der Bühne runter, ohne diesen Song zu spielen. Die klatschen da, die rufen, die wollen immer diesen Song. Das ist das Friedenslied und so haben wir das mittlerweile eigentlich standardmäßig als Zugabe im Programm, weil die Leute wollen es hören, lieben das mitzusingen und manch einem fällt da noch die Kinnlade runter und das ist einfach ein Spaßmoment.
Gibt es nicht doch auch ein paar Ladies, die Schnappatmung kriegen, wenn ihr zotige Begriffe benutzt?
Auf jeden Fall. Und es gibt auch immer wieder Leute, die sagen, also ich war bei euch in der Show und dann konnte ich das nicht mitsingen. Das habe ich nicht über die Lippen gebracht. Dann kam ich wieder und beim dritten Mal, da habe ich aus vollster Kehle gesungen oder so, keine Ahnung, wo ich mir denke, ja, lustig. Ich meine, ich kenne auch so Frauen wie zum Beispiel meine Mutter oder sehr kultivierte akademische Frauen, die gucken natürlich schon erstmal, wenn wir hier so vom Leder ziehen, aber haben dann auch den meisten Spaß irgendwie, weil wenn man sich drauf einlässt, kann es halt auch unglaublich befreiend sein, einfach mal so auf die Kacke zu hauen. Man muss es aber halt zulassen. Und wenn man sich dagegen so sperrt und sagt, das ist nicht mein Humor, ich möchte das nicht, klar. Aber mittlerweile kommen die Leute ja freiwillig in unsere Show und die kommen, die wissen dann auch.
Was heißt mittlerweile freiwillig? Kamen sie früher zwangsläufig?
Ja, teilweise am Anfang waren wir in so Abos oder so eingebucht, so Kabarett-Abos. Also wir hatten in den ersten Jahren öfter mal Publikum, was uns noch nicht kannte. Wir waren irgendwann so dieser heiße neue Newcomer im Kabarettbereich und wurden dann blind in so Kulturabos, zum Beispiel irgendwo in der Provinz oder in der Schweiz eingebucht oder ganz im hohen Norden, wo die Leute äußerst verstört waren dann von uns. Das waren teilweise sehr schwierige Auftritte. Und seit wir diesen Punkt überschritten haben, wo wir dann wirklich im freien Verkauf sind, das ist ein ganz anderes Level von Spaß und das merkt man einfach. Das ist ein Abend, der für beide Seiten dann schön ist.
Also schwierige Auftritte sind Vergangenheit eher. Wie habt ihr die denn überstanden, wenn ihr auf der Bühne steht und im Saal sitzen lauter Menschen, die nicht lachen?
Das ist brutal. Das ist auch wirklich, also ich kann keinen Solisten, Komiker verstehen, der das zum Beispiel lange durchhält, weil es brutal ist. Wir sind ja immer noch zu zweit. Wir haben viel Musik dabei, während so einem Song, da kann man das gut aushalten und nach dem Song wird eigentlich generell immer geklatscht. Also wenn wir, so wie wir auch musikalisch auf einem hohen Niveau abliefern, egal ob der Textinhalt jetzt jemand gefällt, dann haben die Leute klatschen nach dem Song so. Damit sind wir schon mal relativ safe und kommen so über den Abend. Aber wenn wir halt merken, okay, wir machen ja zwischen den Songs so Konferenzen, sage ich mal, ein bisschen wie Stand-up-Comedy, so Dialoge. Wenn wir einfach merken, okay, da kommt jetzt, funktioniert gar nichts, da wird nicht gelacht, dann reden wir miteinander, lachen über uns selber. Da kann man auf eine absurde Art auch dann einen sehr komischen, spaßigen Abend haben, wenn man einfach dann das Publikum ausblendet. Aber klar, wenn man merkt, sie lachen nicht, sie finden es nicht witzig, dann ist schon nicht gut.
Mit dem Duo Suchtpotenzial, aber ziemlich erfolgreich in den letzten Jahren, geht gut ab. Es gab Vorreiterinnen in den 80er Jahren, wie die Kabarettpionierin Lisa Fitz oder Gerburg Janke, bekannt mit ihrem Duo Misfits. Du bist Jahrgang 1980, da warst du also gerade ein Kind, als die so aufkamen, die Pionierinnen. Trittst du jetzt in die Fußstapfen dieser Kabarettistinnen, die jetzt so um die 70 sind?
Es wäre schön, da sage ich mal, das sollen andere entscheiden. Also wir werden oft verglichen auch mit Queen Bee, Misfits. Das finden wir natürlich toll, weil für uns sind es natürlich große Heldinnen, also die das richtig neu erfunden haben in Deutschland. Die finden wir natürlich großartig. Lisa Fitz bis Misfits bis Queen Bee, all diese Frauen finden wir natürlich großartig und toll, wenn wir da in einer Reihe genannt werden und diese Preise teilweise bekommen, die vor uns wahnsinnig tolle Künstler bekommen. Da ist man natürlich echt. Ja, man fühlt man sich sehr geehrt. Es ist aber nicht so, dass wir extreme Vorbilder haben, sondern wir haben wirklich aus dem Nichts raus zu zweit Songs geschrieben, so eher chansonmäßig gedacht und sind damit aufgetreten, ohne diese Vorbilder zu haben.
Dennoch in großen Fußstapfen. Ariane Müller, Musikerin, Komponistin und Komikerin, heute bei SWR 2 Zeitgenossen. Zurzeit auch wieder on Tour mit dem vielfach preisgekrönten Duo Suchtpotenzial. Insgesamt steht die Ulmerin seit 25 Jahren auf der Bühne und das, obwohl sie letztes Jahr erst 40 wurde. Ariane, du hast schon mit 15 Geld als Musikerin verdient und mit 5 Klavier gelernt. Kommst du aus einer musikalischen Familie?
Auf jeden Fall. Also in meiner Familie wird sehr viel musiziert, aber es gibt eigentlich keine Profimusiker. Also ich habe wirklich, meine Mutter spielt auch Klavier und singt, mein Vater ist auch Gitarrenlehrer und mein Bruder ist auch ein sehr guter Gitarrist im so Funk-Jazz-Bereich. Also das ganz viele Musiker, die auch Hausmusik immer gemacht haben. Wir haben auch viel zusammen gesungen und musiziert, aber es gibt so in meinem engeren Umfeld keinerlei so Profimusiker. Deswegen hatte ich das auch gar nicht als Beruf auf dem Schirm. Ich habe natürlich immer geliebäugelt mit der Musik und mein Klavierlehrer meinte irgendwann, ja, dass ich für die Klassik halt einfach viel zu schlecht bin, was natürlich auch stimmt. Und ansonsten, ja, für einen Popstar kann ich zu schlecht singen, wurde mir auch klar. Dann meinte er aber, wenn ich jetzt irgendwie gut übe, könnte ich in der Coverband eine gute Keyboarderin werden, wenn ich gut Backing singen kann. Und so hat er mich ein Stück weit ausgebildet. Ich habe früh mit einem Keyboard, MIDI-Programmierung, Gitarre und so angefangen. Und er hatte auch seine ganze Studienzeit Geld mit so Covermusik in der Band verdient und dachte halt, das wäre auch was für mich. Und tatsächlich habe ich ja auch so angefangen. Also dieses sehr realistische, du kannst, wenn du was Vernünftiges studierst, nebenher ein bisschen Geld verdienen mit Musik. Und es ist komfortabler, als zu kellnern oder an der Kasse zu sitzen. Also macht es, war ein Ratschlag, für den ich ihm heute dankbar bin. Dass es nachher wirklich mein Hauptberuf wurde, das konnte ich damals nicht sehen.
Angefangen hat es mit Punk und Blues als Schülerin, oder?
Ja, also das wird auch immer ein bisschen, ich habe halt wirklich mit 14 angefangen, so Geld zu bekommen für solche, ich spiele irgendwo Klavier auf einer Beerdigung und so. Und ich habe einfach alles gemacht. Ich habe, wie gesagt, hieß es in der Punkband, da ist der Bassist nicht da, kannst du Bass spielen? Dann habe ich einfach ja gesagt, obwohl ich es gar nicht kann und habe dann da auf 3 Saiten rumgedengelt und kam mir total cool vor. Dann haben die einen gemeint, wir haben hier eine Orgel im Studio, kannst du Orgel spielen? Da habe ich gesagt, na klar. Dann hieß es, als ich 17 war, hier auf dem Festival, der Keyboarder ist krank, kommst du mit? Ich habe nur gehört Festival und kommst du mit? Und da habe ich natürlich gesagt, klarer Fall. Und dann war ich da plötzlich in Ungarn auf einem riesen Festival und habe Keyboards gespielt. Ach, es ist lange her. Auf jeden Fall hatte ich einfach auf alles Bock. Das war voll mein Ding einfach.
Und dann ging es ziemlich schnell zum Theater mit Musical-Produktionen. Jesus Christ Superstar, Rock of Ages, Hair. Wie war denn diese Zeit als Musical Queen am Städtischen Theater Ulm?
Ja, das war eine schöne Zeit, wobei man sagen muss, also zwischen diesem, ich spiele in Bands auf 3 Saiten am Bass und dieser Sache sind dann schon nochmal 10 Jahre vergangen. Also ich habe dann auch im Theater in der Bastion, so im Amateurbereich, haben wir Musicals geschrieben und auf die Bühne gebracht. Das war dann so eine freie Gruppe.
Mit Anfang 20 war das?
Ja, da war ich noch Teenager. Also da habe ich dann mitgespielt und dann eigene Stücke geschrieben. Genau, das mich da sehr viel ausprobiert, auch schon Kabarett gemacht mit einem Trio. Und 2006, da hatte ich gerade mein Studium fertig. Und da habe ich dann Andreas von Studnitz, den Intendanten des Theaters, zufällig kennengelernt, der einen Jazz-Gig gesehen hat, wo ich gerade mit meinem neuen Nord-Electro-Keyboard gespielt habe, voller Begeisterung. Und der hat mich angesprochen, ob ich nicht am Theater so eine musikalische Leitung für ein Weihnachtsmusical übernehmen könnte, für Kinder. Und es war halt tatsächlich ein glücklicher Zufall, weil ich gerade mit dem Studium fertig war und so überlegt habe, was mache ich denn jetzt? Muss ich etwa arbeiten gehen oder mache ich eine Weiterbildung? Dann dachte ich, jetzt mache ich erstmal das. Das klingt doch gut. Und ich kann ja immer noch später dann was Vernünftiges werden. Und dieses später ist halt nie eingetroffen.
Das Studium, das war ein Fernstudium in Sozialwissenschaften 2006, den Master. Und das war neben der Erziehung von 2 kleinen Mädchen. Wie hast du denn das alles auf die Reihe gebracht? Du bist ja mit 19 zum ersten Mal schon Mama geworden.
Ja, ich habe das nachts gemacht. Nein, also tatsächlich war dieses Fernstudium für mich eine gute Möglichkeit, eben sehr flexibel zu studieren. Ich habe genau damals, hieß es noch Magister, gibt es schon gar nicht mehr, Soziologie und Psychologie. Und das war für mich ein schöner Ausgleich zu den, ja, zu diesen dann doch manchmal etwas langweiligen Kinderbetreuungen habe ich eben dieses Studium gemacht und für mich hat es gut geklappt, weil ich eben auch nachtaktiv bin, habe da eben abends dann gelernt oder eben dann Theater gemacht und habe so das tatsächlich gut hingekriegt. Aber viele Leute sagen, es gehört sehr viel Disziplin dazu, viele schaffen das nicht und das stimmt auch. Man muss schon sich sehr quälen, finde ich, ein Fernstudium zu machen. Also ich würde es auch nicht jedem empfehlen, aber für mich war es eine gute Möglichkeit. Dann kam das Theater und zusammen noch mit Kabarett und ein bisschen Bandmucken. So war ich dann irgendwie plötzlich eine ausgebuchte Musikerin und habe das natürlich glücklich erstmal angenommen. Aber ich dachte auch immer, das ist jetzt halt ein paar Jahre so und dann muss ich schon mal ran.
Mhm. Die sozialwissenschaftlichen Kenntnisse bringen dir etwas auf der Bühne oder bei deinen Texten? Oder blickst du dadurch anders in die Welt, dass du dir die Theorie drauf geschafft hast?
Tja, gute Frage. Ich denke schon, dass generell mehr Bildung und auch belesen zu sein jetzt nicht schaden kann, wenn man Kabarett macht. Ich meine, in diesem Studium, klar, man wird mit, ich weiß nicht, Statistik konfrontiert. Da musst du Adorno lesen, keine Ahnung. Und natürlich die Psychologie, die hilft einem ja auch immer weiter. Nee, ich denke, sicherlich war es auf eine Art gut. Und ich bin eben großer Fan des humanistischen Bildungsgedanken. Das kann sicherlich nicht schaden.
Ein großer Spagat aber zwischen Bühne, Studium und Familienleben in Ulm. Die beiden Töchter sind inzwischen erwachsen. Aber es gibt noch einen Jungen, der ist gerade in die Schule gekommen. Wie geht das mit dem üblichen Nachtleben einer Musikerin, die ja eben, wie du sagst, vor allem nachtaktiv ist?
Das geht dadurch, dass man den Vormittag einfach streicht. Also früher war ich mit meinen beiden Töchtern auch lange Zeit alleinerziehend und war eben viel abends im Theater oder im Studio unterwegs, habe das dann immer gut organisieren können, aber den Vormittag habe ich immer verschlafen und damit war ich erst mittags fit, habe was mit denen gemacht. Es ist wie ein verschobenes Zeitfenster, aber der Vormittag ist noch nie mein Freund gewesen und auch heute rate ich niemanden, sich mit mir vor 10 oder 11 Uhr zu verabreden, das bringt einfach nichts. Ich muss da schlafen.
Deine beiden Töchter, inzwischen erwachsen, sind gelegentlich auch als Müller-Sisters mit dir auf der Bühne. Sie waren es bei den Wunschkonzerten im Lockdown. Inzwischen auch ein eigenständiges Duo auf Facebook und YouTube, habe ich gesehen. Wünschst du ihnen eine Karriere in der Musikbranche?
Na klar. Wenn das, was sie machen, Leuten gefällt, das wünsche ich ihnen natürlich von Herzen. Beide machen auch gerade beruflich andere Sachen, studieren. Also ich meine, ich bin das lebende Beispiel dafür, dass wenn die Menschen das gerne hören wollen und man gibt dem nach, dann kann man ein schönes Leben führen. Man darf es, glaube ich, nicht so erzwingen. Also ich glaube, es gibt Menschen, die werden unglücklich in der Musik oder in der Kunst generell, weil sie sich so ganz starr was in den Kopf setzen. Wenn das dann nicht klappt, sind sie total unglücklich und vergleichen sich immer mit anderen. Also man darf nicht so starr rangehen, aber ich glaube, wenn man sagt ganz locker, ich mache was mit Qualität und auch Begeisterung, wenn das jetzt jemand gefällt, freue ich mich und wenn nicht, dann mache ich vielleicht im kleineren Rahmen trotzdem, aber nicht so krampfhaft. Ich merke einfach, dass sehr viele sind richtig belastet von diesen Erfolgsvergleichen und von diesen ganzen Netzwerken, wo man sich sehr schnell, glaube ich, sehr schlecht fühlt.
Hilft denn das Familienleben, bodenständig zu bleiben?
Also ich glaube, dass das Familienleben einen einerseits natürlich sehr am Boden hält, weil man natürlich, klar, sagen manchmal meine Nachbarn, ha, letzte Nacht noch im Fernsehen gesehen und jetzt trägt ihr den Müll raus. Die finden das irgendwie witzig, aber natürlich trage ich einfach den Müll raus und mähe den Rasen. Da kann man schon jetzt nicht abheben bei. Zusätzlich finde ich diese manchmal langweiligen Tätigkeiten wie eben Rasen mähen oder irgendwas kochen, das setzt bei mir auch so eine Kreativität frei, weil es so den Körper irgendwie beschäftigt. Selbst so, keine Ahnung, eine Stunde eine Wand streichen, da passiert trotzdem was im Kopf. Vielleicht habe ich mich auch dran gewöhnt, aber Kreativität wird bei mir durch simple Tätigkeiten freigesetzt. Oder ich gehe eine Stunde lang spazieren, habe ich hinterher 3 Songideen.
Wenn ich deine Vita anschaue, kommt mir eben sofort das Attribut Vollblutmusikerin. Und womöglich hast du ja auch Musik im Blut und hast es auch an die Töchter weitergegeben, dank verwandtschaftlicher Beziehungen auch zu Reinhard May. Der war ja wohl ein Cousin deiner Oma. Hast du diesen legendären Liedermacher eigentlich selbst mal erlebt?
Ich habe ihn live gesehen, aber nur als normaler Zuschauer. Und ich habe ihn noch nie getroffen. Und einmal, das war richtig mies, da hat meine Kollegin Julia, die hat ihn getroffen in Berlin. Und da hat sie mir ein Foto mit ihm geschickt. Da war ich natürlich sehr neidisch. Ich hätte ihn immer mal gerne getroffen. Schade, vielleicht klappt es ja irgendwann noch.
Inspiriert er dich?
Jetzt bin ich da gar nicht mehr so dran, aber als Kind habe ich da natürlich, bin ich wahnsinnig davon geprägt worden, weil in meiner Familie war man natürlich sehr stolz auf die verwandtschaftliche Beziehung und er war natürlich auch der Liedermacher der, ich sag mal, 70er, 80er in Deutschland. Mein einer Onkel, der ist auch mit Reinhard May Liedern aufgetreten. In meiner Familie hat man das rauf und runter gespielt. Ich habe alle, also ich kann die größten 20, 30 Songs von ihm, die kann ich alle auswendig auch auf der Gitarre spielen und auch mit Text. Also ich bin da total gebrainwash-mäßig aufgewachsen mit.
Also wenn dir nichts mehr einfällt, dann gibt es ein komplettes Reinhard-May-Programm.
Das wäre auf jeden Fall möglich. Ich finde auch sehr viel Schönes bei. Also Lieder, die wirklich emotionalisieren, wenn ich die noch höre.
Lieblingslied?
ja, ich weiß nicht, sowas wie Orpheus, die ganz frühen Nummer, so, das kann einem schon die Tränen in die Augen treiben. Oder auch sowas wie Annabelle, diese frühen Lieder, wo man denkt, das ist irgendwie schon so Hip-Hop, was er da macht. Das ist einfach so seiner Zeit voraus.
Hip-Hop?
Ja, weil er so wahnsinnig schnell singt. Das ist schon wie Rap-Musik und er begleitet sich ja auch so wahnsinnig rhythmisch. Und also ich finde einfach, ja, sehr viele schöne Lieder. Ich liebe die alle.
Eine erstaunliche Musikkarriere. Vom Reinhard May-Fan zur Punk-Gitarristin zur Ulmer Musical-Queen bis hin zum Comedy-Duo Suchtpotenzial. Zwischenstation Schwäbisches Kabarett mit Marlies Blume und Fräulein Müller. Da gab es auch Preise, 2008 zum Beispiel den Kleinkunstpreis Baden-Württemberg. Da warst du als musikalische Begleiterin eher im Hintergrund. Hat dir diese Rolle gepasst? Hast du da viel gelernt für heute?
Die Rolle hat mir total gut gepasst, weil es war diese typische Sidekick-Charakter, sage ich mal. Die Heike hatte ja diese Rolle der Marlies Blume schon vor mir erfunden. Und das ist ja so ein schräger rosa Blitz hier auf Schwäbisch. Da war das natürlich, haben wir so einen Kontrapunkt gesucht. Ich war eben sehr einsilbig, schwarz gekleidet, hochdeutsch, am Piano, ganz nüchtern und ernsthaft. Und das war halt ein witziger Kontrast. Und ich habe die Songs geschrieben damals und eben begleitet und genau nur ganz wenige kleine Textsachen gemacht. Aber es war natürlich für mich so der Einstieg in diese Welt der, ich sag mal, Kleinkunstbühnen und des Kabaretts. Wir haben nicht so viel gespielt wie heute Suchtpotenzial, sondern eher so sporadisch, aber und auch natürlich sehr regional, weil durch die schwäbische Sprache war das natürlich begrenzt. Aber es war eine super Zeit. Ich habe super viel gelernt, auch Kabarett, Kleinkunstbereich, wie der überhaupt funktioniert. Das ist ja ein eigenes System mit diesen Theatern, du brauchst ein Bühnenbild, du fährst dahin, brauchst einen Techniker. Also es ist ein ganz spannendes Ding und das habe ich so kennengelernt.
Wie war dann der Sprung vom schwäbischen Kabarett mit Marlies Blume ganz in rosa zum Comedy-Duo Suchtpotenzial?
Naja, da lagen ja auch Jahre dazwischen. Also es war praktisch, als wir uns aufgelöst haben 2010, habe ich eine Zeit lang mich voll auf Musical, Theater und Band-Sachen konzentriert. Und erst 2013 haben wir dann angefangen, wieder diese eigenen Sachen zu machen, Suchtpotenzial gegründet quasi. Und ich hatte natürlich gewisse Connections noch und das hat dann ja auch sehr gut funktioniert. Viel besser noch als erwartet. Also natürlich auf einem ganz anderen Level, auch deutschlandweit natürlich.
Inzwischen seid ihr eine Art Abo-Queens bei Instagram, YouTube, Facebook. Insgesamt 70.000 Abos für Suchtpotenzial. Wie wichtig ist es denn, als Musikerin, als Comedian auf all diesen Kanälen präsent zu sein?
Super wichtig. Also tatsächlich, die Werbung auf diesen Kanälen funktioniert sehr gut und man hat natürlich die Leute, die schon in der Show waren, bei der Stange halten, die kommen immer wieder. Man kann wahnsinnig gut Clips durch die Welt jagen. Also es gibt ja Künstler, die halt quasi nur auf YouTube ja auch irgendwie total berühmt sind und dann gehen sie irgendwo hin und spielen in einer ausverkauften Halle.
Social Media ist also wesentlich, aber ihr taucht auch immer wieder im Fernsehen auf. Zum Beispiel im vorigen Herbst beim Dreisat-Festival oder jetzt im Dezember seid ihr zu Gast in der Ladies Night der ARD, also im Ersten. Und das ZDF hat seit Sommer eine neue Serie, Queens of Comedy. Da schlüpft ihr auch in neue Rollen, zum Beispiel ein Sketch Reinkarnation. Ja bitte, aber unbedingt als Mann. In echt?
Ja, das sind tatsächlich, zum ersten Mal habe ich da auch in meinem Leben eine Rolle gespielt im Fernsehen. Also das ist ja als Musikerin für mich ein ganz neues Feld. Die haben praktisch vom ZDF uns verschiedene Sketche vorgeschlagen und praktisch Duo-Formate. Und wir haben dann dieses genommen, was so ein bisschen ein verkifftes, esoterisches Liedermacherin-Duo ist, aus dem Proberaum raus. Und da wurden dann 5 verschiedene Sketche aufgezeichnet. 3 wurden ausgestrahlt. Das ist eigentlich ein interessantes Format, all female, also alles Frauen, Regisseurinnen, Produzentinnen, alle Redakteurinnen sind weiblich gewesen, auch Technikerinnen vor Ort. Das war tatsächlich eine sehr schöne Sache, wobei es, wie gesagt, für mich wahnsinnig irritierend und aufregend vom Teleprompter ablesen, eine Rolle spielen. Ich wurde dann da total gestylt und komisch geschminkt. Das ist für mich alles sehr, sehr ungewohnt. Und
so als New Hippie in Gelb-Orange.
Ja, also genau, dass ich mal in einem ockerfarbenen Baumwollkleid im Fernsehen sitze, habe ich auch vorher nicht kommen sehen. Hat mich auch alles, muss ich sagen, total gestresst, weil das für mich so neu ist. Aber hinterher war ich dann froh. Und viele Leute fanden es sehr lustig und dann ist ja alles gut.
Du wirkst auf mich total cool, auch wenn du auf die Bühne gehst oder auf der Bühne bist. Hast du gar nie Lampenfieber oder ist das ein Adrenalinkick, der für dich eher ein Lebensmittel ist?
Tatsächlich höre ich das sehr oft, dass ich immer so entspannt und cool wirke, auch in großen Stresssituationen, was ich aber tatsächlich innerlich oft gar nicht bin. Also ich habe extremes Lampenfieber und bin auch mega gestresst. Zum Beispiel, wenn ich so eine große Show machen muss, irgendwie so eine Silvestershow mit vielen Leuten und Band, und dann ist man die ganze Zeit am Rennen und dann bin ich eigentlich auf 180, aber man merkt es mir halt nicht so an. Aber mein Inneres nicht beschreibt, und ich bin auch wahnsinnig nervös vor Premieren. Und wie gesagt, Fernsehen ist das Schlimmste.
Aber sobald du dann in die Tasten greifst, habe ich das Gefühl, ist alles weg an Nervosität.
Ja, tatsächlich, natürlich kann man ja diese Hyperaktivität, die man durch die Nervosität kriegt, natürlich dann kanalisieren in so, jetzt muss ich mich konzentrieren, meinen Song spielen. Aber trotzdem ist es manchmal schon kurz vor Todesangst. Also das ist schon, man merkt schon.
Todesangst?
Ja, man ist schon richtig. Also wenn man auf die Bühne geht, manchmal richtig aufgeregt und dann ein Blackout oder so, hatte ich auch schon, in einer großen Halle oder so, und dann richtig dieser Adrenalinschub, da merkt man schon, das ist kreislaufmäßig richtig am Limit. Aber man kriegt natürlich, wenn man 120 Shows im Jahr spielt, wenn ich jetzt mit Julia in einem kleinen Theater, das ich auch kenne, ich gehe da raus, bin ich völlig entspannt. Aber dann heißt es halt ein Wettbewerb irgendwo mit Fernsehen und so, dann haut es mir schon gleich einen Korken raus. Also da bin ich echt,
Völlig entspannt klingst du auf jeden Fall bei der Radiokolumne beim Saarländischen Rundfunk in SR2. Seit 2019, glaube ich, einmal im Monat. Da gibt's die Donaupost. Die jüngste handelte von Corona-Sündenböcken. Kurz nach dem Italienurlaub aufgenommen, auch als Video. Fühlst du dich als Urlauberin, als Corona-Sündenbock persönlich?
Jetzt nicht direkt. Ich habe ein bisschen aufgezählt, wer da so alles unter Beschuss steht. Die partymachenden Jugendlichen oder die türkischen Hochzeiten. Und man braucht immer so eine Gruppe. Das habe ich einfach mal ein bisschen drüber fabuliert. Und die Urlaubsrückkehrer, um die ist jetzt wieder still geworden. Und dann wartet man, dass die nächste Sau durchs Dorf getrieben wird.
Ariane Müller, heute zu Gast bei SWR2 Zeitgenossen. Immer wieder für eine Überraschung gut. Was kommt als nächstes? Gibt es neue Pläne in der Schublade oder im Kopf oder Programme?
Ich bin tatsächlich im Moment an neuen Dingen dran, auch aus dieser Sitcom und auch aus dieser Studioarbeit haben sich schon auch neue Perspektiven so geformt. Ich bin zum Beispiel auch im Moment dran, mir zu Hause ein Tonstudio einzurichten. Das ist für mich gerade so eine Spielwiese, die ich im Lockdown sehr kennen und lieben gelernt habe, wie eine kleine Ausbildung zur Tontechnikerin gemacht. Und jetzt möchte ich da eben zu Hause alles verkabeln, sodass ich da selbstständig noch mehr Musik machen kann. Für die Welt, ob sie es jetzt braucht oder nicht, ich mache es dann demnächst.
Was ist denn dein Credo als Musikerin und Komikerin?
Naja, was um mich rum passiert, ist so lustig und so absurd. Man muss gar nicht viel machen. Also wenn man manchmal einen Dialog von Leuten im Bus so eins zu eins auf die Theaterbühne bringt, dann würden sich alle wegschmeißen. Also die Welt um uns rum ist komisch. Man muss die Dinge nur aus dem Blickwinkel sehen und man darf sich halt einfach selber auch nicht zu ernst nehmen, denke ich. Und das habe ich das Gefühl, dass ich das den Menschen mit Musik und Comedy so mitgeben kann und dass das den Leuten auch sehr gefällt, dieser Gedanke, und dass es alles vielleicht doch zum Lachen ist.
Woher holst du diesen Sinn für Humor? Ist der in die Wiege gelegt?
Tja, das kann ich natürlich auch nicht so genau sagen. Vermutlich bin ich generell schon eine humorvolle Person, aber ich muss ständig schmunzeln. Ich bin einfach, ich habe schon so ein fröhliches Naturell. Ich laufe durch die Hirschstraße hierher und finde schon wieder vieles richtig witzig. Also keine Ahnung.
Die Fußgängerzone in Ulm, ja. Was ist da witzig? Ist doch grau wie überall.
Ja, aber ich denke mir einfach, ein sehr großer, dicker Mann mit einem sehr kleinen Hund, das finde ich dann schon skurril. Die junge Männer mit Dauerwellen, denke ich mir, warum tragen die jetzt Dauerwellen? Da muss man unbedingt die mal wieder schön verspotten. So, ich finde das alles witzig.
Mit Kabarett füllt ihr die kleineren Säle mit hautnahem, fast intimen Kontakt. Du hast aber auch schon vor 2000 Menschen gespielt, Open Air, bei Musicals wie Rocky Horror Picture Show in Ulm. Träumst du vielleicht doch auch nochmal von richtig großen Sälen, Schleierhalle Stuttgart oder Olympiahalle München? Wäre das noch was?
Das wäre auf jeden Fall was. Also ich liebe die großen Publikummer. Also es gibt nichts Schöneres, als auch auf einem Festival zu spielen. Das ist toll. Wir haben auch mal perspektivisch, wollten wir schon immer gerne nochmal Suchtpotenzial mit auch eine Bandtour machen. Und wenn es so viele Menschen gäbe, die zu uns kommen würden, da wäre das natürlich ein Traum. Die Band mit Schlagzeug und allem ist natürlich schon das Geilste, was man machen kann. Eine kleine Rockshow. Ein bisschen Pyro wäre auch schön.
Featured bei Suchtpotenzial.
Ganz genau.